zum Vater. Sei auch du dort, wo der Vater ist. Jesus, wir danken dir für dein Wort und wir bitten dich um deinen Segen, dass du sprichst heute in deinem Namen. Amen. Ich habe den Predigttext genommen, der zu diesem Festkreis gehört, zu Weihnachten, und zwar Lukas 2. Lukas 2, 41 bis 52, der 12-jährige Jesus im Tempel. Gut für jeden, der es mitlesen kann. Jahr für Jahr besuchten Josef und Maria das Passafest in Jerusalem. Als Jesus 12 Jahre alt war, gingen sie weiter dorthin. Nach den Festtagen machten sich die Eltern wieder auf den Heimweg. Doch ohne dass sie es bemerkten, blieb Jesus in Jerusalem. Am ersten Tag ihrer Rückreise vermissten sie ihn nicht, weil sie dachten, er wird mit Verwandten oder Freunden gegangen sein. Als sie ihn aber dort nicht fanden, kehrten sie besorgt um und suchten ihn überall in Jerusalem. Endlich, nach 3 Tagen, entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß bei den Schriftgelehrten, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte ihnen Fragen. Alle wunderten sich über sein Verständnis und seine Antworten. Die Eltern waren fassungslos, als sie ihn dort sahen. Kind, fragte ihn Maria, wie konntest du uns nur so etwas antun? Dein Vater und ich haben dich überall verzweifelt gesucht. Warum habt ihr mich gesucht? Erwiderte Jesus. Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch sie begriffen nicht, was er damit meinte. Dann kehrten sie gemeinsam nach Nazareth zurück und Jesus war seinen Eltern gehorsam. Seine Mutter aber dachte immer wieder über die Worte nach, die er gesagt hatte. So wuchs Jesus heran, sein Wissen und sein Verständnis nahmen zu und er war geliebt von Gott und den Menschen. Es ist eine der wenigen oder die einzige Geschichte in der Bibel, von der Jesus berichtet wird in seiner Kindheit. Vorher war er ein Baby, Kleinkind. Als er nach Ägypten floh, mit seinen Eltern war er wahrscheinlich vielleicht 2 Jahre alt. Das war die Zeit, als die Weisen aus dem Morgenland in Bethlehem eintrafen und dann Herodes den Kindesmord veranstaltete. Und jetzt ist er 12. Sie wohnen in Nazareth. Und Jerusalem, die Hauptstadt, auch die Hauptstadt des Gottesdienstes. Und man kommt 3-mal im Jahr nach Jerusalem zum Urlaub. Und im Urlaub feiert man Gott. Jerusalem, die Stadt des Festes. Die Pilgergruppen kommen, die Karawanen ziehen in die Stadt, 1 Woche lang feiern. Das Lamm wird geschlachtet am Passa, das Blut fließt. Man spricht über diese Zeremonien, man spricht das, was es mit uns zu tun hat. Und man feiert und isst gemeinsam. Und so eine Stadt, größer wahrscheinlich wie Lörrach, und an diesem Tag, in dieser Woche, kommt praktisch der ganze Landkreis in die eine Stadt hinein. Überfüllt. Menschenmengen. Diese Geschichte, denke ich, ist nicht aufgeschrieben, um uns eine lustige Geschichte aus der Kindheit von Jesus zu erzählen, so wie man eben Geschichten von Kindern erzählt, sondern es zeigt die Geschichte, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr. Und es ist eine spannende Situation. Jesus als Herr wächst auf als Kind in einer Familie. Wie erlebt es Maria? Was geht ihr da durchs Herz? Ich habe ein Kind, für das ich verantwortlich bin. Und gleichzeitig ist es der Sohn Gottes. Von Gott mir anvertraut. Jesus setzt hier ein Zeichen der Unabhängigkeit. Josef, nicht du bist mein Vater, sondern der Vater ist im Himmel. So wie er auch später zu Maria sagt, Maria, was habe ich mit dir zu schaffen? Und zugleich unterstützt er das Familienleben. Er stellt sich drunter. Der ewige Gott stellt sich in diese Ordnungen dieser Welt, in diese Schöpfungsordnungen dieser Welt und sagt, die Familie ist das, was ich bewahre, was ich stärke, was ich trage. Aber jetzt, die Heimreise wird angetreten, die Karawane zieht, so am Tag vielleicht 30 Kilometer, man erreicht das nächste Quartier. vielleicht Jericho, die Stadt, die Straße zwischen Jerusalem und Jericho ist belagert von Banditen, von Unwegsamkeiten. Und in diese Situation hinein erlebt Maria etwas Schreckliches. Das Erste noch, bevor wir dazu kommen, das Erste ist Weihnachten. Jesus kommt in dein Leben. Jesus kommt in das Leben dieser Familie hinein. Jesus kommt in deine Familie hinein, in deine Lebenssituation, dort, wo es klemmt, dort, wo dein Leben sich abspielt. Dort, wo du hilflos bist. Er kommt in den Stall, da, wo es stinkt. Und schämt sich nicht, bei dir zu sein, obwohl es Spannungen gibt. Obwohl es Ungereimtheiten gibt. Dort, wo Machtspannungen auftreten, Herodes und andere. Dort kommt Jesus hinein in diese Situation. In diese Situation kommt Jesus in dein Leben. Und dann, herrlich, Jesus hilft mir. Er erfüllt meine Gebete. Ich habe mal am Anfang meines Glaubens einen Tag gehabt, da hat Jesus an einem Tag 5 Gebete erhört. Das war für mich eine Glaubensbestätigung. Was willst du mehr, als bei diesem Herrn zu sein, der dir an einem Tag 5 Sehnsüchte erfüllt? Es ist wertvoll, bei Jesus zu sein. Und er kommt zu dir. Du brauchst nicht mal hinzulaufen. Er kommt zu dir in deine unscheinbare Welt. Achte dich wert. Du bist bei ihm. Und wir glauben, vertrauen ihm. Wir leben mit ihm und in unserer Beziehung. Aber schleichend nach und nach verändert sich was. Es dreht sich vielleicht sogar etwas um. Maria, die Mutter dieses Kindes. Nun ist Jesus bei ihr und als wäre sie der Besitzer. Sie die Bestimmerin. So als würde Jesus ihre Wünsche alle erfüllen. Und sie wäre der Herr und er wäre der Diener, der Wunscherfüller. Wir glauben an Jesus, haben ihn in unserer Familie. Und wir tun, was wir wollen. Und wir tun und erwarten von ihm, dass er tut, was wir wollen. Wir sind hier Christen. Wir nennen uns Christen, wir besuchen Gottesdienst, wir haben eine Familie, wo wir beten, wir lesen ab und zu mal in der Bibel, wir treffen Freunde, wir treffen Christen, es sind gute Veranstaltungen, wir glauben an Jesus, wir leben mit ihm, er gehört dazu, er läuft mit und wir tun, was wir wollen, weil wir sind doch die Erfahrenen in dieser Welt. Er ist doch nur das Kind. Das macht uns selbst sicher. Wir vertrauen auf uns, nicht mehr auf Gott, den Vater, sondern auf unser Christsein, auf unsere Kultur. Und plötzlich ist Jesus weg. Er ist weg, nicht mehr bei uns. Und als wir ihn finden, als Maria ihn findet, ist er beim Bibellesen. Und die Eltern stehen unter Schock. Schon mal einen Sohn verloren im Trubel eines Marktes. Mir mal passiert, in Stuttgart war es, glaube ich, Weihnachtsmarkt. Da war unser Tobi war spurlos verschwunden. Das ist ein Schreck. Und nicht 3 Tage, das wäre nicht auszudenken. Stellt euch mal vor, so ein kleines Kind mit 4 Jahren und tausende von Leuten außenrum. In einer fremden Stadt für ihn. Und du findest ihn nicht mehr. Er ist weg. Du suchst eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Und wir waren schon nahe dran, die Polizei zu informieren. Aber das ist eine harte Zeit gewesen. Wo ist er jetzt? Du hast ihn anvertraut bekommen. Was wird das Jugendamt sagen? Ja? Mensch, die Polizei, so eine Blamage. Verloren, das ist der zweite Punkt. Verloren im Getümmel dieser Welt. Welche Gedanken durchschießen die Eltern? Wie kommt sich Maria vor? Gott hat ihr ein Kind anvertraut, nicht nur das Jugendamt, sondern Gott hat ihr ein Kind anvertraut. Einen Sohn, seinen Sohn, nicht irgendein Kind, seinen Sohn anvertraut. Das ist keinem von uns bis jetzt passiert, wird es wohl auch nicht. Ist einmalig. Maria, was hast du durchgemacht? Jetzt ist er weg. Wo ist deine Verantwortung? Wie hast du deinen Dienst gemacht? Wie hast du deinen Job gemacht? Wie bist du? Was bist du für eine Rabenmutter? Ob Gott noch länger zu mir hält? Ob er mich jetzt straft? Ob er seine Gnade von mir wegnimmt? Mir ist etwas passiert, es passiert sonst keinem anderen Menschen auf dieser Welt. Ich habe Jesus verloren. Ich finde ihn nicht mehr. Er ist weg. Wo bin ich? Wo ist er? Ich habe ihn verloren. Und noch schwieriger. Sie irrt im Getümmel dieser Welt herum und sucht ihn hier bei dem Stand und bei dem und hier und dort. Ist Gott noch bei mir? Kann er das akzeptieren? Wird er mich jetzt verachten, verstoßen als seinen Partner? Ich habe meinen Sohn im Stich gelassen. Ich habe Gottes Sohn im Stich gelassen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe Sünde begangen. Dieser Schrecken, den kann ich niemandem bekennen. Die lachen ja über mich. Die stoßen mich aus. Welche Unverantwortlichkeit. Nicht nur mein Sohn ist verloren, sondern ich bin verloren. Und das sind auch oft Gedanken, ist es nicht so, die dich und mich beschäftigen. Bin ich auf dem Weg? Bin ich verloren? Hat Gott sich zurückgezogen? Was ist hier los? Wo ist Jesus? Und wir fangen an zu suchen. Bei Freunden, bei Bekannten, in der Gemeinde. Wir suchen weisen Rat. Wir gehen zur Pilgerkarawane, im Pilgertreck. Und dann nach Jerusalem. Zu den Ständen, zu den Häusern. Und es geht uns als Christen genauso, liebe Freunde. Es geht uns genauso. Es ist, ob Jesus bei uns aus dem Herzen gerissen wird. Und wir kommen ins Zweifeln. Jesus geht uns verloren, wir gehen verloren. Du hast versagt. Ich fühle mich so weit weg von Jesus. Mein Leben, wo hat es noch Halt, noch Orientierung? Du denkst, jetzt ist es aus. Und Gott hat seinen Plan geändert. Der, der erwählt ist, der ist auch gerettet. Und der gerettet ist geheiligt. Und der geheiligt ist, der hat Anteil am Himmel. Ja, wo ist mein Anteil am Himmel? Bin ich denn überhaupt erwählt? Bin ich überhaupt von Gott vorherbestimmt, bei ihm zu sein? Das sind doch Gedanken, die Menschen kommen, die uns kommen. Gilt seine Gnade mir wirklich? Er entzieht mir seinen Sohn, ändert seinen Plan. Ich habe keine Heilsgewissheit. Wie kriege ich die? Du suchst Sinn und du suchst Jesus. Es schreit in dir. Im Trubel dieser Welt. Und wir als Gemeinde, wir suchen den richtigen Gottesdienst. Wir suchen Jesus in unserer Gemeinde. In Beziehungen. Manche Gemeinden bauen auf Beziehungen. Die bauen nicht auf Jesus, die bauen auf Beziehungen. Die Beziehung einer Familie oder die Beziehung einer Kultur in der Stadt, wer kulturell anerkannt wird in der Stadt, der wird auch in der Gemeinde anerkannt und der baut so eine Beziehung um sich herum und das ist die Gemeinde, eine Kulturveranstaltung. Machen eigene Gesetze, wie man sich zu verhalten hat. Bestimmte Lebensstile sind prägend für die Gemeinde. Bestimmte Methoden sind prägend für die Gemeinde. Und wenn man es so macht, dann ist es ja in Ordnung, dann sind wir die Christen am Ort. Versteht ihr? Zweite Dinge bekommen erste Priorität. Wenn wir Jesus verloren haben, dann suchen wir überall bei Menschen, beim Rat, bei Methoden. Und hier steht auch, sie meinten, Jesus zu finden bei den Freunden. Sie meinten, Jesus zu finden in der Karawane, in der Gemeinde. Sie meinten, Jesus zu finden und trotzdem haben sie ihn verloren. So wie auch die Jünger Jesus verloren haben. Jesus verloren zum Beispiel in Gethsemane. Als sie weggerannt sind, haben sie Jesus verloren. Als das Kreuz in Sichtweite kam, haben sie sich von ihm losgesagt, getrennt. Das schaffe ich nicht. Das ist mir zu viel. an dem Punkt kann ich doch nicht mit, obwohl es Petrus vorher bestätigt und sagt, ich gehe mit dir bis in den Tod. Ein paar Stunden später verlässt er ihn. Wir haben Jesus verloren in der Theologie. Ich habe jetzt gerade die letzte Woche beim Telefonat gehört, dass auch ein Pastor in der FEG so gottlos von der Bibel spricht. Jesus verloren. Das Vertrauen in den Schöpfer, das Vertrauen, dass er Wunder tun kann, verloren. Und das nicht nur irgendwo in der orthodoxen oder Landeskirche oder sonst wo, sondern in der FEG. Damit wir wissenschaftlich dastehen können, ist natürlich auch eine Spannung der heutigen Ausbildungsstätten. Sie wollen wissenschaftlich gelten und die Frage ist, was ist wissenschaftlich? Darf ich Gott mitdenken oder darf ich ihn nicht mitdenken? Nur nebenbei, vor kurzem hörte ich ein Interview über Charles Darwin und dann hat er gesagt, ja, wenn man denkt, dass Gott nicht gibt, dann ist doch diese Idee super, dann ist es doch wissenschaftlich. Ja, genau, und da hat er am Schluss vom Interview genau das gesagt. Das Axiom, die Grundvoraussetzung dieses Denkens ist, Gott ist nicht da. Das ist eine gesetzte, einfach ein Grundgedanke, Axiom sagt man da. Und genauso kann ich ja doch sagen, ich denke, ich setze als Grund voraus, Gott ist da. Und dann komme ich zu anderen Ergebnissen. Wissenschaftlich ist es genauso. Haltet fest, Gott kann Wunder tun und kann die Schöpfung mit einem Wort ins Dasein rufen. Wir haben Jesus verloren. Jesus verloren in der Gemeinde, weil Beziehungen zu Verwandten und Bekannten und wichtigen kulturellen Leuten wichtiger sind, weil kulturelle Anerkennung wichtiger ist als Jesus. Aber ohne Jesus können wir nicht gerettet werden. Ohne den Sohn Gottes gehen wir verloren. Wir brauchen Jesus in unserer Gemeinde. Eine schlimme Enttäuschung für die Familie. Er ist nicht da. Ist Jesus bei uns? Ist er bei dir, bei mir, in der Familie, in unserer Gemeinde? Ist er hier im Gottesdienst? Ist er in den Jugendkreisen? Ist er im Connection? Ist Jesus da? Ist er nahe? Ist er der Herr? Oder läuft er nur mit? Oder machen wir nur gute Veranstaltungen? Jesus dabei. Hier, jetzt und heute. Er muss dabei sein. Er muss der Herr sein. Und diesen Hunger, den haben wir nicht verloren. Dieser Hunger ist da. Der Hunger nach Leben. Der Hunger, der uns weitertreibt. Das Sinn für unser Leben zu finden und zu ergreifen und das Glück des Lebens zu haben und zu finden und zu ergreifen und uns führen zu lassen. Bis ans Äußerste. Und jetzt kommen wir ans Ziel, bis zur Selbstverleugnung. Dass wir nicht auf unseren Glauben vertrauen, sondern dass wir Jesus vertrauen. Bis wir uns zum Kreuz aufmachen und ihm nachfolgen. Bis wir ihn dort finden, wo er ist. Das ist mein dritter Punkt. Finden, Jesus finden, dort wo er ist. Jesus finden, wo der Vater ist. Jesus lässt sich finden. Aber vielleicht anders und woanders, als wir gedacht haben. Jesus lässt sich finden, dort, wo das Wort Gottes gelesen wird, wo es studiert wird. Dort, wo über Gottes Geschichte mit seinem Volk geredet wird und wo davon gelernt wird. Wo die Schrift, die Bibel, gehört wird, wo davon erzählt wird. Und Jesus disputiert hier mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern. Und er kommt nicht als der Herr, der alles weiß, sondern er kommt als ein Gegenüber. Er stellt Fragen, wie ein Kind in diesem Alter, das Bar Mitzwa hinter sich hat, diese Jugendsegnung, diese Jugendweihe, hätte ich fast gesagt, diese Konfirmation hinter sich hat, der dann mit den erfahrenen Lehrern disputieren darf. Und er stellt Fragen und hört zuerst. Hier steht ganz klar, er hörte. Hörte aufmerksam zu, was die Schriftgelehrten sagten, was die Bibel sagt. Und er nimmt Gottes Wort ernst. Er nimmt die Bibel als Gottes Wort. Sein Vater spricht durch die Bibel zu ihm. Unser Vater spricht durch die Bibel zu uns. Das ist das Wertvollste, was wir haben. Wenn wir nichts haben und die Bibel noch, dann haben wir alles. Natürlich stellt er auch interessante Fragen, die Pharisäer und Schriftgelehrten ein bisschen stachelig finden, aber das umso mehr erstaunt sie das auch. Zum Beispiel, wie ist es mit euren Geboten, die ihr menschliche Gebote macht? Und Gott verlangt ja eigentlich noch was ganz anderes, wie er dann später in der Bergpredigt sagt. Ihr lebt Ehe und Ehebruch und einen Partner oder zwei Partner und verstoßt Ehen, aber Gott will, dass eine Ehe, ein Partner es gibt. Und wer die Ehe bricht, ist nicht nur der, der jetzt mit dem anderen eine sexuelle Beziehung beginnt, sondern auch der schon im Internet sich Bilder anschaut. Und das Opfer des Lammes, was bedeutet es? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass Gott selbst sich ein Opfer bereiten könnte, durch das er die Welt mit sich versöhnt? Weil wir es nicht schaffen, weil das Lamm nicht genügt? Könnt ihr euch vorstellen, dass Gottes Reich ein anderes Reich ist als unser Reich hier in dieser Welt, für das wir gar nicht mit Schwert kämpfen können? Solche Fragen, könnte ich mir vorstellen, hat Jesus schon mal doch angerissen. Und die Leute kamen in Staunen. Alles andere ist zweitrangig. Das Gebäude, der Architekt, die riesigen Mauern, die man heute noch bestaunen kann, obwohl sie nur halb so groß sind wie damals, weil mittlerweile so viel Schutt in Jerusalem liegt. 50 Meter hohe Mauern, riesige Tempel, riesige Steine. Alles zweitrangig. Soziale Kontakte, Machtverhältnisse, Lebensstil, zweitrangig. Es ist nur eins wichtig, dass der Vater da ist, dass er redet, zu mir redet und dass ich höre. Früher haben ja Christen gesagt, Herr, rede du, dein Knecht hört. Heute stehen wir in der Gefahr zu sagen, Herr, höre du, jetzt rede ich. Gott schenkt seinen Heiligen Geist da, wo wir hören. Und dann ist da die Karawane, die Gemeinde, die zum Himmel führt. Das sind meine Verwandten, das sind meine echten Vater und Mutter, sagt Jesus dann später, ne? Da ist mein Vater und Mutter, mein Bruder, meine Schwester, da, wo das Wort Gottes gehört wird. Wo wir in der Gemeinschaft des Geistes uns verstehen und vergeben können und einander brüderlich und schwesterlich begegnen können. Da, wo die Bibelkenner sind, da sind meine Familie. Und deshalb, mein vierter Punkt und letzter Punkt, bei Jesus bleiben und beim Vater sein. Sein, wo der Vater ist. Das heißt, mich von Jesus prägen lassen, in seinen Spuren gehen. Jesus ist anders. Das ist für Maria schockierend. Aber wir sind nicht allein unter diesem Schock. Maria war schockiert, andere Christen waren schockiert. Jesus lässt sich finden in seinem Wort. Jesus lässt sich finden im Wort Gottes. Bei ihm können wir bleiben. Forscht in der Schrift. Versteh das Alte Testament auch als Wort Gottes für dich und für mich. Bleib treu in der Bibel. Fragt nach Gottes Wille. Haltet Stille vor ihm. Haltet es aus, dass Aussagen in der Bibel oder Aussagen von Christen nicht gleich bei mir auf Verständnis stoßen, sondern dass Gott etwas zu sagen hat, was meinen Horizont sprengt. Und dann ist die Frage, Vater, was willst du von mir? Vater, was willst du von mir? Nicht, was denke ich, ist jetzt richtig für mich oder für uns als Gemeinde, sondern Vater, was willst du für mich? Nicht, kann ich heute glücklich sein, kann ich gute Sachen erleben auf dem Fest, auf dem Rummel, auf dem Jahrmarkt, habe ich gute Gefühle, kriege ich meinen Kick für heute oder für nächste Woche, habe ich ein gutes Gefühl dabei, sondern lasse ich los und setze dich, den Vater und seinen Willen an erste Stelle. Ist es der Wille des Vaters, dass ich hier bin, wo ich bin, was ich mache, wo ich hingehe? Das ist der erste Punkt von den dreien, die hier am Schluss kommen. Bei Jesus bleiben heißt fragen, was ist der Wille des Vaters für mich? Und dann kann ich auch im Rückblick sagen, wenn ich sterbe und sage, Herr, das habe ich getan, weil du es wolltest. Was will ich mehr? Ist es nicht dankbar, diesen Rückblick halten zu können, bedeutsam für dich und für mich, dass wir den Willen des Vaters heute tun? Das Zweite, bei Jesus bleiben, beim Vater sein. Jesus dient als Kind, als Knecht. Er hört. Jesus hört zuerst. Und da kommt unsere Seelsorge natürlich sehr stark hervor, zu hören, auf Gottes Antworten zu hören und dann den Menschen richtige Antworten geben zu können, auf Gottes Wort zu hören und so den Menschen zu begegnen, auf sie zu hören und nicht zu viel sie zuzureden, sondern erstmal sie zu verstehen, in welchem Umfeld sie sind. Wir denken immer, wir wissen gleich, welche Probleme die Leute haben. Aber die suchen nach Antworten und da muss man erstmal hören. Das lernen wir hier von Jesus. Und das Dritte, er erniedrigt sich. Er akzeptiert die menschliche Ordnung. Er geht wieder zurück in den Alltag. Er hobelt die Balken, baut Häuser, kehrt die Späne zusammen. Und das ist Gottes Wille für ihn. Ja, nachdem sie Maria und Josef ihn gefunden haben, nehmen sie mit zurück nach Nazareth und er arbeitet dort weiter. Späne kehren, Schreinerei sauber machen, einen Balken für den Nachbarn einsetzen. Sein Job, das macht er. Und da ist der Wille des Vaters für ihn. Jesus erniedrigt sich ganz. Er ist treu im Kleinen und im Verborgenen. Schwer für uns, aber da ist der Vater für ihn. Und dann steht am Ende, und da wuchs Jesus heran. Er wächst darin. Im Glauben zum Vater wächst er durch diese Treue im Kleinen und gewinnt an Gnade vor Gott und den Menschen. Das lohnt sich. So wollen auch wir leben. Dort sein, wo der Vater ist. Amen.